Die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Marco Kalle. Nach dem Gletschersturz in Platten im Lötschental läuft das Wasser des Flusses Lonza weiterhin über den Schuttkegel ab. Beim See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat, sinkt der Pegel nun. Das sagte der regionale Führungsstab auf Anfrage von Radio SRF. Das Wasser trage zwar Material aus dem Schuttkegel ab, das habe aber zurzeit keine Auswirkungen auf die Lonza. Die Gefahr einer großen Flutwelle sei momentan gering. In Gampel und Steg, dort wo die Lonza in die Rhone mündet, muss sich die Bevölkerung aber weiter bereithalten für eine mögliche Evakuierung. Dort stehen nun Bagger bereit, die bei Bedarf Geröll und Schwemmholz entfernen sollen. Aufräumarbeiten im Platten sind weiterhin nicht möglich. Dafür ist es laut dem regionalen Führungsstab immer noch zu gefährlich. Und nun weiter mit drei Meldungen aus den Regionen, kurz zusammengefasst. In Papan in Graubünden ist der Pilot eines Segelflugzeugs bei der Landung verunfallt. Die Reger habe den Mann mit unbekannten Verletzungen ins Spital geflogen, schreibt die Polizei. Zuvor habe die Feuerwehr ihn aus dem Cockpit bergen müssen. Warum das Flugzeug abstürzte, wird nun untersucht. In Flamatt im Kanton Freiburg hat es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Mehrere Wohnungen und Balkone wurden dabei beschädigt, wie die Polizei schreibt. Mehr als 30 Personen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Und gebrannt hat es auch in einem Mehrfamilienhaus in Birsfelden im Baselbiet. Auch dort mussten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Und auch dort gab es keine Verletzten, wie die Polizei schreibt. Die Brandursache wird ermittelt. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass der ehemalige US-Präsident Joe Biden an Krebs erkrankt ist. Nun hat sich Biden erstmals öffentlich dazu geäußert. Er sei zuversichtlich und fühle sich gut, sagte Biden an einer Veranstaltung im Bundesstaat Delaware. Und der 82-Jährige zeigte sich optimistisch, den Krebs besiegen zu können. Bidens Büro hatte am 18. Mai bekannt gegeben, dass Biden Prostatakrebs hat. Die Krankheit sei aggressiv und weit fortgeschritten, aber behandelbar. Der Blick aufs Wetter noch. Es ist heute meist sonnig bei 27 und zum Teil bis 31 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
SRF 1 für die Familie.
Das Mikrofon für euch schon fast in der Badhose, der Adrian Köpfer wünscht euch einen ganz guten Samstag.
Silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be. It's got to
SRF 1 um 10 Minuten nach den 11. Es ist gleich 10 Minuten, noch nicht ganz, 8 Minuten nach den 11. Und der heutige Samstag ist ja im Begriff in diesem langen Pfingstwochenende, wo ein paar Brücken gemacht haben am Freitag. Und so ein langes Pfingstwochenende als Eltern oder auch Grosseltern, man weiss es, das ist lange Zeit, das ist viel Zeit für die Kinder. So viel, dass es vielleicht mal langweilig wird. Wir hätten da eine Medizin gegen die Langweiligkeit.
SRF Kids, next level.
Okay, das wird ein grosses Ding. Wir räumen das Ding ab.
Wir räumen das Ding ab, next level. Das sind drei Klassen, die gegeneinander antreten und ganze Haufen verschiedene Challenges spielen. Und eine Klasse gewinnt am Schluss. Das ist kurz umschrieben SRF Kids, next level. Die Gameshow für die Kleinsten im Land. Mit 6 brandneuen Folgen am Start. Yeah! Genau, und dann die Staffel 4, die findet ihr auf srfkids.ch und bei SRF Kids auf YouTube. Da können euch King und Grosskind auch selber dort ein bisschen umsurfen und dann findet ihr nachher die 4. Staffel. Und immer an der Seite von der Klasse ist Kollegin Anna Zöllig, die die Sendung moderiert. Und ja, von ihr wollen wissen, was ist denn für dich da so besonderig?
Was ich in dieser Staffel besonders, besonders toll finde, ist wirklich, dass wir auch noch so ein bisschen spezielle Gäste dabei haben. Nämlich haben wir den Zürcher Musiker Niklas auf dem Dreh.
C'est la vie, baby.
Was der genau macht, das verrate ich jetzt nicht. Er ist einfach Teil von der Challenge Sing Song Song. Mit ihm auch dabei zum Beispiel ein Appenzeller-Duo, das Hackbrett spielt. Auch mega schöne Momente, wo sie dabei gewesen sind. Und wir haben auch ganz bekannte Schwinger bei uns auf dem Dreh dabei gehabt. Martin Roth, der Roman Wittenwiller und der Damian Ott. Und auch die sind Teil von einer Challenge, allerdings von einer anderen. Aber es ist so cool, dass wir all die Gäste bei uns haben können begrüssen das mal. Und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Promi-Faktor obendrauf, den ich recht cool finde.
Die neue Staffel also mit der Klasse 6a von Appenzell, 6c von St. Gallen und der 6. Klasse von Herisau. Und die Kinder selber, die sind begeistert, aber hört
es
selber.
Es ist so ein verrücktes Gefühl.
Man kann es nicht beschreiben. Es ist so ein krasses Gefühl.
Da kann man einfach nicht glauben jetzt.
Ich dachte, das war ein Traum. Ich habe mich die ganze Zeit so gezwickt. Ja. Aber es ist kein Traum. Also, ja, Mann, wir sind einfach in der Finale von SRF Kids Next Level.
Jetzt schauen auf YouTube SRF Kids und srfkids.ch.
Und wenn wir ihn schon gehört haben, dann haben wir ihn in voller Länge gehört. Der Niklas mit Waiting. Und alle Folgen also auf YouTube, dort SRF Kids eingeben.
You know wherever you go, I will follow you. And no matter what's wrong and how long, I will stand by you. You are the sweetest thing I've ever seen, the cutest girl I've ever dreamed of. You are perfect to me. You've got that funny side that makes me smile. My heart stops for a while, 'cause you are too much for me. I try to meet you all the time. That's why I'm sending all these lines. I still wait, wait, I'm still waiting for you, waiting for your call. And I only sing this song for you, to show you I'm pressed against this wall. I still wait, wait, I'm still waiting for you, waiting for your call. And I only sing this song for you, to show you I'm pressed against this wall. It seems that your dreams I just can't fulfill, but I'll just go on and write songs. I'll never give up on you. Yeah, with your curly hair and narrow hips, the deep blue eyes and cherry lips, you're the girl of all of my dreams. And when I hear you talk and see you smile, I wanna kiss you for a while. I love you more than it seems. I still wait, wait, I'm still waiting for you. Try to find some words for you. I don't know how I'm getting through. I'm close to falling apart. 'Cause I still wait, wait, I'm still waiting for you.
42 mit Lessons in Love. Gleich 20 Minuten nach den 11. Wir haben noch schnell eine Meldung, die reinkommt vom Verkehr. SRF Verkehrsinfo von 11.18 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Önsingen und Herkingen besteht Gefahr durch Plastikteile auf der Fahrbahn. Ja, es war eine turbulente Woche für den neuen Verteidigungsminister, für Martin Pfister. Am Montag hat er seine Pläne für die Schweizer Armee präsentiert. Am Mittwoch der Gletscherabbruch im Lötschental, wo er sofort hergereist ist und den Hilfskräften vor Ort die Unterstützung der Armee zugesichert hat. Der Martin Pfister ist Gast in der auch nicht ganz unturbulenten Samstagsrundschau bei der Eliane Leiser um 11:30 Uhr.
Ja, das ist ein bisschen eine spezielle Samstagsrundschau jetzt diese Woche. Ich habe das Gespräch mit dem neuen Verteidigungsminister Martin Pfister schon am Mittwochnachmittag aufgezeichnet. Und zwar zu der Frage, was für eine Armee sieht er für die Schweiz in Zukunft? Und dann ist Platte passiert, dann ist der Gletscherabbruch gekommen. Und ich kann darum heute, jetzt gerade voran mit dem Bundesrat noch einmal können telefonieren. Ich habe ihn gefragt, wie er aktuell die Situation einschätzt. Auch was er gesehen hat. Er war ja kurz nach dem Gletscherabbruch vor Ort gewesen. Und wie die Armee tatsächlich jetzt im Lötschental Hilfe leisten kann.
Samstagsrundschau mit der Eliane Leiser und natürlich dem Verteidigungsminister Martin Pfister um 11:30 Uhr hier bei uns auf SRF 1. Well, it's hard to be a gambler betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby.
Hard to say.
Johnny Hates Jazz mit Shattered Dreams hier auf SRF 1. Samstagmittag, es ist gleich 11:30 Uhr.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ab Quinto 4 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. Dann weiter Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland, dort ab Pratteln, wegen eines Unfalls auf der A3 von Frankreich kommend. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern ab Rotenburg sowie auf der A14 ab Buchrain. Dann rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und daher auf dem Westring ab Urdorf Nord. SRF 1, es ist 11:30 Uhr.
SRF 1, die Samstagsrundschau mit Elian Leiser.
Mein Gast in der Samstagsrundschau ist diese Woche der Verteidigungsminister Martin Pfister. Wir haben das Gespräch über seine Pläne, was er mit der Schweizer Armee in Zukunft vorhat, am Mittwochnachmittag aufzeichnet. Und weil erst nach dieser Aufzeichnung der Gletscherabbruch im Lötschertal passiert ist, konnte ich heute kurz vor der Sendung nochmal mit dem Bundesrat telefonieren. Herr Bundesrat, Sie sind noch am Tag vom Unglück ins Lötschental gereist. Was bleibt Ihnen für einen Eindruck von dem Moment, wo Sie gesehen haben, was da passiert ist?
Es ist ein Eindruck von äußerster Brutalität, die die Natur in diesem Tal gewütet hat. Es ist aber auch der Eindruck an die Menschen, die alles verloren haben. Auch ihre Herkunft und Geschichte, die so gut und so wichtig zu uns gehört, mit ihren Häusern und ihrem Dorf. Und gleichzeitig auch der Eindruck von grosser Solidarität, wo sich auch das Ereignis, die Katastrophe, die die Natur verursacht hat, den Menschen nicht genommen hat. Man hat die Gemeinschaft gespürt, den menschlichen Zusammenhalt und auch eindrücklich, wie die Lötschertaler mit dieser Katastrophe dann umgehen.
Wie nahe sind Sie aktuell im Austausch mit den Menschen vor Ort?
Ich bin nahe im Austausch mit der Armee, aber vor allem auch mit dem Gemeindepräsidenten, der ein Studienfreund ist von mir, Matthias Bellwald. Und er tut mir regelmässig berichten. Und ich gehe heute nach Lötschental zu der Bevölkerung, um ganz klar zu sagen, wie solidarisch die ganze Schweiz mit ihnen ist.
Die Armee ist zwar vor Ort, kann aber eigentlich wenig oder nichts machen, weil das Gelände zu unstabil ist. Haben Sie zu viel versprochen, Herr Pfister, wo Sie den Platnerinnen und Platner die sofortige Unterstützung von der Armee zugesichert haben?
Nein, wir sind sofort parat gewesen und das ist auch ganz wichtig, dass man sofort parat ist. Aber wenn man nichts machen kann, ist es natürlich frustrierend für alle Seiten, das ist klar. Aber wir sind auch jetzt da und wenn wir helfen können, im Blattentümmermoment mit einem kleinen Detachment helfen, Beobachtung in der Nacht sicherstellen, auch das Tal beim Eintritt, bei der Eintrittskontrolle das Tal unterstützen, aber auch im Gantentümmer unterstützen. Also es gibt kleine Möglichkeiten, aber natürlich kann man grosse Momente aus Grund von der Sicherheitslage nicht viel machen.
Eben wenn man einem Armeeverantwortlichen vor Ort zulässt, dem Reinhold Droh, dann ist der Frust wirklich gross über die gezwungene Untätigkeit. Das ist auch Ihr Gefühl?
Ja, das ist auch mein Gefühl. Es ist natürlich bei solchen Sachen immer auch wichtig, dass in der Ereignisbewältigung sofort nach dieser Katastrophe auch die Sicherheit der Einsatzkräfte sichergestellt wird. Und von dem her muss man das so akzeptieren.
Wie geht es denn jetzt weiter mit den angerückten Soldatinnen und Soldaten? Also gibt es da wieder einen Abzug, bis man etwas machen kann?
Im Moment stehen sie zur Verfügung an diesen verschiedenen Orten. Es sind rund 70 Angehörige von der Armee. Weitere wären möglich, braucht es im Moment nicht. Und man tut eigentlich täglich beurteilen, ob es Unterstützungsarbeiten kann geben und ob die sinnvoll sind, ob die Sicherheit sichergestellt ist. Also wir schauen jetzt für Tag für Tag.
Können Sie trotzdem etwas sagen zu den längerfristigen Perspektiven, eben die Sicherung vom Gelände? Das wird vermutlich Wochen oder Monate gehen. Was ist da die Rolle der Armee?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil man auch nicht genau weiss, wie das mit dem Schockkegel weitergeht. Wir werden sicher alles Mögliche machen, um es da weiterhin zu unterstützen, wenn es sein muss, über Monate, um bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, dass die Bevölkerung auch eine Perspektive hat in diesem Tal. Aber im Moment, jetzt, wo es noch so neu ist, Ereignis, und man es jetzt muss evaluieren, ist es noch schwierig zu sagen, genau wie es weitergeht.
Also man kann auch noch nicht genau sagen, ob es tatsächlich möglich ist, das Dorf Platten wieder aufzubauen?
Ja, ich meine, die grosse Frage stellt sich, räumt man den Kegel weg oder nicht? Und das ist im Moment viel zu früh zum Beurteilen.
Der Bundesrat macht voraussichtlich nächsten Freitag eine erste Beurteilung von der Situation. Da wird es dann auch um finanzielle Unterstützung von den Betroffenen gehen. Wie werden Sie sich, Herr Verteidigungsminister, da in die Diskussion einbringen?
Es ist ganz wichtig, dass Menschen im letzten Tag spüren, dass sie eine Perspektive haben in ihrem Tal. Und dafür setzen wir uns auch vom Bundesrat sicher mit grossem Engagement ein. Wir müssen auch schauen, dass die Menschen jetzt in dieser Phase, die sicher länger wird gehen, von der Überbrückung, dass sie können überleben und dass sie genug Mittel haben, um auch in dieser Phase, bis sie wieder ein Dorf haben, können in Würde existieren im letzten Tag.
Mehr konkret also dann nächste Woche. Besten Dank, Martin Pfister, haben Sie sich Zeit genommen.
Danke vielmals.
Das hat der Verteidigungsminister Martin Pfister mir kurz vor der Sendung gesagt. Der zweite Teil von der Samstagsrundschau, den Sie jetzt dann gerade hören, haben wir am Mittwochnachmittag aufgezeichnet, bevor es im Lötschental zum Gletscherabbruch gekommen ist. Herr Bundesrat, in dieser Woche haben Sie das erste Mal öffentlich Ihre Pläne und Vorstellungen für die Schweizer Armee vorgetragen. Über das reden wir in dieser Samstagsrundschau. Auffällig ist der Zeitpunkt. Normalerweise nehmen sich Bundesrat nach Amtsantritt eine Schonfrist von 100 Tagen, bevor sie vor die Medien treten. Sie haben das nach bereits 50 Tagen gemacht, und zwar mit diesen Worten.
Das Sicherheitsumfeld der Schweiz macht mir Sorgen. Die Sicherheit Europas und damit auch der Schweiz ist so gefährdet wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Nach wie vielen Tagen im Amt, Herr Pfister, haben Sie gemerkt, hoppla, ja, die Situation ist dringlicher, als ich eigentlich gedacht habe?
Gut, ich beobachte natürlich die Situation auch schon als Regierungsrat und nachher als Kandidat. Und es hat sich in den letzten Jahren seit dem Krieg in der Ukraine abzeichnet, dass die Situation verschärft. Jetzt verfüge ich über vertieftere Informationen und es hat sich sehr schnell gezeigt, auch der Gespräch, dass wir halt da müssen grosse Priorität draufsetzen.
Gibt es für Sie einen Schlüsselmoment, jetzt gerade in dieser Anfangszeit?
Ja, der Schlüsselmoment war, wo wir eine Auslegeordnung gemacht haben von internationalen Rückmeldungen, insbesondere Besuche, wo die Armeeführung in nordischen Ländern gemacht hat, in Skandinavien, in baltischen Ländern, wo die Bedrohungssituation völlig anders gesehen als wir in der Schweiz.
Es ist ja so, wenn man sich in höheren Sicherheitskreisen umlässt, auch in der Schweiz, dann hört man immer wieder mal die Einschätzung, Russland greift in 2 bis 3 Jahren ein neues Land an. Teilen Sie die Einschätzung?
Das ist schwierig zu sagen, ob die Einschätzung eintrifft. Ich kenne die These natürlich sehr gut. Und es ist auch die Frage, was genau damit gemeint ist. Oder? Wir haben ja nicht mehr einfach eine Kriegserklärung von einem Land, wie das im 20. Jahrhundert übrig war. Und dann fährt der Krieg an, sondern der Krieg ist etwas, das laufend eskaliert. Oder? Es fährt bei der inneren Sicherheit an, bei destabilisierenden Massnahmen von Ländern wie Russland. Und da sind wir bis zum Teil schon heute drin.
Und trotzdem ist ja das Schreckensgespenst, kann man sagen, von einem weiteren Land, das eben angegriffen wird, ist im Raum. Ja, teilen Sie das, dass das wirklich könnte wahrscheinlich sein?
Ja, ich teile das, weil wir sehen, wie die Aufrüstungsspirale im Moment läuft in Russland, wo die Industrie sehr stark auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und auch die Reaktion von Europa, wo weiss, man muss mehr selber machen. Man kann sich nicht mehr einfach auf einen NATO-Partner verlassen, vor allem auf die USA. Und das zeigt doch, dass die Bedrohung breit anders eingeschätzt wird.
Und gleichzeitig eben ein weiteres Land, das könnte ein baltischer Staat sein, also Estland, Lettland, Litauen, aber ganz bestimmt nicht die Schweiz, oder?
Genau. Ja, das sehe ich auch so. Das ist, in einem konventionellen Krieg ist die Schweiz sicher im Moment nicht gefördert.
Und trotzdem sagen Sie eben jetzt, wir müssen uns nicht mehr nur auf die wahrscheinlichsten Szenarien vorbereiten, sondern auch auf die gefährlichste oder aufs gefährlichste Szenario. Was meinen Sie mit dem ganz konkret?
Ja, also im ganzen Spektrum von Bedrohungen. Ich habe vorher erwähnt, es gibt einfache Bedrohungen, Destabilisierung, politische Einflussnahme, auch Verunsicherung bis zu einem konventionellen Krieg. In der ganzen Bedrohungssituation, auf die müssen wir uns einstellen und auch auf die gefährlichste Bedrohung, weil wir Die Vorbereitungszeit von unserer Armee auf ganz gefährliche Bedrohung ist sehr lang. Oder? Wir brauchen sehr lang, bis wir das Waffensystem beschafft haben, bis wir ausgerüstet sind, bis wir die Logistik sichergestellt haben. Und darum können wir dann nicht kurzfristig reagieren, wenn es sich anders entwickelt, wenn es wirklich eine Eskalation in Europa stattfinden würde.
Aber das heisst eben, wenn man die Armee auf das gefährlichste Szenario ausrichten will, dann braucht es was? Mehr Panzer, mehr Soldaten?
Also man muss sagen, wir müssen auf alle Szenarien ausgerichtet sein, aber auch die gefährlichsten Szenarien mit berücksichtigen. Oder? Also darum spielen eben Kampfflugzeuge und Panzer auch eine Rolle. Zumindest müssen wir die Kompetenzen haben. Wir müssen uns aus finanziellen Gründen müssen wir uns auch nicht vollständig ausrüsten, aber wir müssen Kompetenzen haben, dort auch können, das aufzubauen und dann im Fall der Fälle auch das einzusetzen.
Wenn man ein bisschen konkreter wird, jetzt gerade ein Blick in die Ukraine zeigt ja auch, eine Drohne kann schlussendlich einen Panzer zerstören, oder? Das heisst, wenn man eigentlich nur verteidigen will als Schweiz, dann könnte man einfach ganz viele Drohnen kaufen. Das kommt ja uns viel billiger als Panzer.
Ja, da setzen wir bereits heute schon Schwergewicht drauf, auf solche moderne Waffensysteme, moderne Bedrohungen. Wir haben ja Innovationshub bei der Arma Swiss, wo mit Start-up-Firmen genau die Fragen anschaut, auch eine Drohnen-Taskforce in der Armee selber. Das ist sicher wichtig, aber man braucht gleich auch Kompetenzen in herkömmlichen Kriegsmitteln, also in schweren Waffen. Zumindest braucht man die Kompetenz, man braucht auch Ausrüstung dazu, dass man im Fall der Fälle eben dann auch bereit wäre, wenn die müssen zum Einsatz kommen.
Das ist ja eine Aussage, also die Aussage, die Armee eben müsse auch das gefährlichste Szenario können, sich verteidigen. Das ist eine Aussage, die eigentlich neu ist. Ist das Ihre persönliche Haltung, Herr Pfister, oder ist das die Haltung vom Gesamtbundesrat?
Das ist sicher die Haltung vom Gesamtbundesrat. Das ist auch nicht neu, sondern die Diskussion führen wir schon länger. Ich möchte aber betonen, dass es eben, das ist einfach das höchste Eskalationsszenario, wo in der Armeebotschaft 2024, die vom Bundesrat verabschiedet worden ist, bereits so formuliert hat.
Also aber der Bundesrat hat sich dort nicht aufs höchste Szenario, sondern er hat sich auf den Mittelweg eigentlich geeinigt, auf die Variante 2, wo man sagt, ja, die Armee, die müsse einen hybriden Krieg müssen können abwehren, aber auch Luftangriffe aus der Distanz müssen können abwehren, aber sie gehen ja noch einen Schritt weiter.
Genau, und das sind Schwergewichte, oder? Wo die beiden mittleren Szenarien sind Schwergewichte von der Ausrüstung. Dort beschaffen wir auch am meisten Mittel. Aber es ist wichtig, dass wir fürs vierte Szenario, fürs schwerste, zumindest Kompetenzen erhalten und Fähigkeiten erhalten, sodass wir dort nicht angreifbar werden.
Und Sie sagen jetzt, das ist die Haltung vom Gesamtbundesrat. Da tun Sie nicht vorpreschen.
Nein, ich habe mich verpflichtet, als Bundesrat, ich habe Beschlüsse vom Bundesrat zu halten und da will ich mich streng daran halten. Das Kollegialitätsprinzip ist sehr wichtig und darum vertrete ich das, aber wir müssen es mit höchster Konsequenz auch machen. Wir müssen auch ehrlich sein, oder, dass wir die Sachen, die wir ankündigen, versprechen, dann auch einhalten. Darum müssen wir auch die Armee so ausrüsten oder das machen oder das aufzeigen, was man könnte machen, damit das Parlament weiss, was die Leistungen denn wirklich sind von der Armee.
Reden wir gerade über die Zusammenarbeit im Bundesrat, bevor Sie gewählt worden sind, ist das recht ein grosses Thema gewesen. Sie haben damals auch gesagt, ja, Sie wollen Kollegialität in diesem Gremium Bundesrat wieder festigen. Klingt das?
Das klingt. Also ich bin sehr positiv überrascht, wie gut das der Bundesrat funktioniert, wie Kollegialität gut funktioniert. Der Bundesrat ist sehr gut geleitet durch die Bundespräsidentin und ich bin sehr kollegial aufgenommen worden. Man arbeitet auch sehr gut zusammen. Ärgerlich sind die Leaks, die es immer wieder gibt. Das muss ich zugeben, das ist eine schwere Arbeit im Bundesrat, aber unsere Institution Bundesrat funktioniert wirklich gut.
Gerade zu diesen Leaks haben Sie ja die Woche auch gesagt, also wenn diese Leaks in Ihrem Departement würden passieren, dann würden Sie hart durchgreifen. Das kann man auch ein bisschen als Seitenhieb sehen, gegenüber den Bundesratskolleginnen und Kollegen.
Nein, ich weiss nicht, wie die Leaks entstehen. Da finden immer wieder Strafverfahren statt. Ich wollte einfach sagen, dass es wichtig ist, dass man zuerst vor der eigenen Haustür kehrt und schaut, dass es bei sich selber nicht passiert. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir dort vorbildlich sind.
Für den grössten Konflikt im Bundesrat hat das Geld gesorgt bis jetzt. Also Ihre Vorgängerin, Viola Amherd, hat eine schnellere Aufrüstung gewählt. Die Mehrheit im Bundesrat hat das nicht gestützt damals. Das hat teils auch zu unkollegialen Szenen geführt. Was ist bei diesem Punkt Ihr Plan? Wie wollen Sie das angehen?
Also zuerst muss man festhalten, das Parlament hat einen grossen Schritt gemacht mit dem 1%-Ziel bis 32 und auch der Bundesrat hat ja das Ziel gehabt, einfach ein bisschen später, aber das ist ein grosser Schritt, weil mit der Schuldenbremse führt es dazu, dass sie anderen Orten nicht können entwickeln, zum Beispiel bei der Bildung oder in der inneren Sicherheit, bei der Polizei und so weiter. Also es gibt einen Haufen Bereiche, wo man dann nicht kann entwickeln und das ist schmerzhaft, wenn man dort muss, die Schuldenbremse einhalten. Also der Bundesrat hat da bereits einen grossen Schritt gemacht. Ich halte mich an die Schritt. Aber was mir ganz wichtig ist, dass wir immer auch aufzeigen, was kann man mit diesen vorhandenen Mitteln wirklich machen. Und dass das, was wir machen, dann auch glaubwürdig ist. Das heisst, wir müssen Prioritäten setzen, wir müssen Abstrich machen und wir müssen vor allem transparent sein, was die Leistungen sind von der Armee.
Und trotzdem betonen Sie ja, oder lassen das auch so ein bisschen durchscheinen, es bräuchte eigentlich noch mehr Geld für die Armee. Also mehr eben als die 1% bis 2032. Was schlagen Sie vor?
Ja, es ist ja so, oder? Das, aber das würde wahrscheinlich auch der Bildungsminister sagen über die ETH, oder? Eigentlich würde auch die Forschung mehr Geld brauchen. Es ist wichtig, dass man aufzeigt, was eigentlich die Leistung wäre, wenn man sie wirklich würde, nach der Bedrohung ausrichten. Und letztlich ist es eine politische Abwägung, was sie an Mitteln einsetzt. Mein Anliegen ist, dass wir die Mittel, die wir rüberkommen, und die sind, wenn man vergleicht mit anderen Aufgabenbereichen vom Staat, findet bei der Armee, bei der Sicherheit jetzt die grösste Ausweitung statt von Mitteln, dass man die Mittel zielgerichtet einsetzt, effizient einsetzt, keine Verluste haben, auch prioritär einsetzt, auf das, was wirklich am meisten notwendig ist. Und da haben Sie recht, ist nicht der konventionelle Kriegsstaat im Zentrum, sondern da stehen im Moment von der Priorität her andere Bedrohungen im Zentrum. Wir wollen einfach die Fähigkeiten aufrechterhalten. Und das ist wichtig, dass man jetzt das auch sehr transparent macht.
Aber wenn man Ihnen zugelassen hat, dann hat man auch gehört, wenn man nicht mehr aufrüstet und mehr investiert, als das, was jetzt eigentlich beschlossen ist, dann gehen wir ein grosses Sicherheitsrisiko ein. Also da höre ich ja eine Warnung vom Verteidigungsminister.
Ja, es ist ja so, oder? Also wenn Sie, wenn tatsächlich also der Worst Case eintreffen in Europa, dann müssen wir mehr machen und es ist auch meine Aufgabe und die Aufgabe von den entsprechenden Diensten in der Armee, wo die über die Nachrichten verfügen und den Nachrichtendienst, dass man auf die Risiken aufmerksam macht. Aber letztlich ist es immer ein Abwägen von Risiken und finanziellen Möglichkeiten und politischem Willen, wie man will, die Sicherheit gestalten. Und ich mache auf das aufmerksam, aber finden auch, es wird viel gemacht, also mit den Mitteln, die wir jetzt haben. Und der Bundesrat und das Parlament haben schon einen grossen Schritt gemacht.
Ja, eben Militärkreise sehen das natürlich jetzt ein bisschen anders. Es gibt die Forderung von der Offiziersgesellschaft Panzer, die sagt, es braucht jetzt schnell plus 100 Milliarden Franken.
Ja, dann müssen wir schauen, wie man die 100 Milliarden beschafft, oder?
Also, aber Sie schütteln nicht den Kopf. Das würden Sie schon nehmen.
Ja, also 100 Milliarden finde ich jetzt übertrieben, oder? Das ist eine politische Forderung. Und da haben so Verbände und Organisationen und auch Bürger haben die Möglichkeit, auch Forderungen zu stellen. Da wehre ich mich nicht dagegen. Das ist eine politische Forderung. Aber gegen mehr Mittel würde ich mich nicht wehren. Aber man muss immer sehen, woher kommen die Mittel. Wo man muss sie wegnehmen und was ist denn Priorität, oder? Wenn Sie sie zum Beispiel bei den Forschungen wegnehmen, dann müssen Sie dann auch dort Risiken eingehen. Und von dem her kämpfe ich dafür, dass wir ausreichend ausgerüstet werden, dass wir genügend Mittel haben. Aber ich akzeptiere selbstverständlich auch, dass man die Mittel alimentieren muss aus dem, was man hat.
Eben, Sie stellen die Gretchenfrage eigentlich sich gerade selber, woher das Geld nehmen, weil auch der jetzige Aufrüstungspfad ist noch nicht gegenfinanziert. Und Ihre Vorgängerin, Viola Amherd, die hat sich da auch aktiv eingebracht. Die hat mehrmals versucht, die Schuldenbremse ein bisschen aufzulockern, ein bisschen auszuhebeln mit einer Fondslösung zum Beispiel, wo man dann hätte zurückzahlen müssen. Das kommt für Sie nicht in Frage.
Der Bundesrat hat anders entschieden. Das war vor meiner Zeit. Und ich halte mich an die Entscheidung vom Bundesrat. Und das ist, an dem orientiere ich mich.
Also die Schuldenbremse wird nicht hinterfragt von Ihnen?
Sie wird nicht hinterfragt vom Bundesrat. Und das ist so zu akzeptieren. Und das sind die Rahmenbedingungen, wo ich dahinter stehe.
Weil es ist ja interessant, eben die Schuldenbremse als solches ist natürlich in der Verfassung. Aber wie streng sie ausgelegt soll werden, das hat das Parlament so festgelegt. Und da könnte man relativ schnell, könnte man ein bisschen mehr Spielraum rausholen. Ja, wieso das nicht ausnutzen?
Ja, es gibt verschiedene Vorschläge, wie wir müssen ja auch an anderen Orten mehr Geld haben, zum Beispiel bei der AV, oder? Und wenn noch gewisse Initiativen angenommen werden, brauchen wir noch mehr Geld, gerade bei den Sozialwerken. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das muss man in den nächsten Jahren diskutieren. Da findet auch Diskussion im Parlament statt, über das Sicherheitsprozent, oder, wo jetzt auch diskutiert wird.
Genau, es ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Ja, genau.
Das finden Sie gut?
Ja, also ich finde, man muss, wenn man mehr will, oder, dann muss man auch die Finanzierung sicherstellen. Und diese Diskussionen muss das Parlament führen, muss auch der Bundesrat führen und die werden wir in den nächsten Jahren auch führen. Gerade wenn allenfalls ein Entlastungspaket, das jetzt in die Schlussrunde kommt, nicht sollte die entsprechenden Erträge abwerfen, dann müssen wir schauen, wie wir anders können, das Geld finanzieren.
Ja, da geht es um gewisse Möglichkeiten von Sparen innerhalb auch vom Bund. Und am Schluss, Sie haben es auch schon gesagt, am Schluss ist es wirklich ein Abwägen, wo soll man sparen? Zum Beispiel das FEDPOL, also bei der inneren Sicherheit, bei der Bundespolizei. Ist das schlau?
Also ich schaue die Armee als Teil von der Sicherheit an. Die Armee ist nicht alles in der Sicherheit. Da gehören Polizeikräfte auch dazu. Da gehört auch der Bevölkerungsschutz zu, wer im VBS ist. Also die Sicherheit muss man umfassend anschauen. Und die Innensicherheit ist wahrscheinlich prioritärer im Moment sogar noch als die Sicherheit von einem kriegerischen Ereignis. Also es gehört die ganze Palette dazu. Und ich finde auch bei der inneren Sicherheit muss man eine höhere Priorität setzen. Auch dafür setze ich mich ein.
Also da gehört man wirklich auch eine gewisse Zurückhaltung vom jetzigen Verteidigungsminister, was die Finanzierung von der Armee anbelangt.
Ja, die gehören Sie richtig, aber die Diskussionen über Finanzierung, das ist ein Dauerthema für alle Politbereiche. Da werden wir in den nächsten Jahren noch einige Diskussionen müssen führen.
Das ist die Samstagsrundschau mit dem Verteidigungsminister Martin Pfister, seit 50 Tagen im Amt. Ein bisschen zum Durchschnaufen, Herr Pfister, würde ich gerne Ihnen ein paar Entweder-oder-Fragen stellen, wo Sie sich spontan könnten für etwas entscheiden. Vom Panzer springen oder durchs Bundeshaus rennen?
Durchs Bundeshaus rennen.
Und trotzdem hat die ganze Schweiz jetzt das eine Bild vor Augen, wie sie von dem Panzer gesprungen sind. Das ist schon fast viral gegangen. Da nimmt mich Wunder, ist das ein Schnappschuss gewesen oder ist das eine gute Inszenierung gewesen?
Das ist ein Schnappschuss gewesen, weil zwei Soldaten haben mir ihren Panzer gezeigt und dann hat einer gesagt, kommen Sie doch noch rauf schauen und dort Lücken hineinschauen. Und dann bin ich nicht raufgegangen und dann haben die Fotografen den Schnappschuss eingefangen.
Also ein Glücksfall für Sie, könnte man sagen. Durch die Luft fliegen oder mit dem Zug fahren?
Mit dem Zug fahren.
Und wenn Sie sehen, dass der neue US-Präsident sich einen Luxusjet für 500 Millionen hat schenken lassen, denken Sie?
Zum Glück haben wir einen eigenen, wenn wir uns den nicht schenken
lassen. Letzte Frage, USA oder Europa?
Beide.
Und wenn Sie sich müssen entscheiden?
Also Europa sind unsere Nachbarn, aber auch mit den USA müssen wir eine gute Beziehung haben.
Europa?
Europa.
Als Verteidigungsminister wissen Sie aber auch, eben gerade was die Rüstung anbelangt, sind wir stark von den USA abhängig und werden das auch in Zukunft ja, sein. Bereitet Ihnen das keine Sorgen?
Mal, das, Abhängigkeit bereitet mir immer Sorgen, oder? Das ist auch ein Teil für unsere rüstungspolitische Strategie, die wir im Moment am Erarbeiten sind, die dann im Herbst auch in die Vernehmlassung kommt. Dort geht es darum, Abhängigkeiten durch Optionen zu verhindern. Und darum bereiten wir das Sorgen. Aber ja, wir werden nach wie vor, USA wird ein Partner bleiben. Das ist halt einfach aufgrund von der technologischen Führung von der USA im Militärsystem der Fall.
Und wenn man dem Rüstungschef, dem Urs Lohr, zulässt, dann müssen wir überhaupt froh sein, wenn wir noch Rüstung bekommen. Weil die Schweiz werde mehr und mehr links liegen gelassen bei solchen Beschaffungen. Ja, wie lösen Sie das Problem?
Ja, das ist ein grosses Problem. Das hängt zusammen mit unserem Kriegsmaterialgesetz, das im Moment auch eine politische Diskussion ist, dass wir schwer können, aus der Schweiz aus Kriegsmaterial liefern, weil immer Gefahr natürlich besteht, dass es in Kriegsgebiet geliefert wird. Darum braucht es eine Anpassung. Und dann spielt Beziehungen unter den Ländern bei der Rüstungsbeschaffung zunehmend eine wichtige Rolle und dort werden wir halt teilweise auch als unsolidarisch wahrgenommen, weil wir unsere Neutralitätsrolle streng verstehen.
Eben, wenn man sagt, ja, jetzt muss man halt gemeinsam mit europäischen Ländern bestellen, frage ich mich, ist das so einfach? Also lönt die Schweiz, eben, die so ein bisschen das Image von einer Trittbrettfahrerin hat, lönt die Schweiz einfach mitbestellen?
Ja, das muss unser Bemühen sein. Wir sind ja bereits bei solchen Initiativen dabei und können dem mitbestellen. Das ist wichtig. Und wenn wir unsere Sicherheit in unserem Land sicherstellen, dann dienen das letztlich auch der europäischen Sicherheit. Und das ist schon ein Bewusstsein in Europa, dass wenn die Schweiz die Rüstungsgüter kauft, dass es letztlich auch der europäischen Sicherheit nützt.
Sie haben selber angesprochen, das Kriegsmaterialexportgesetz, das ist relativ strikt und das wird auch, das sagt der Herr Lohr auch, das wird so ein bisschen als Gegenleistung erwartet, dass man das lockert. Da sind Sie dafür?
Ich bin dafür, weil sonst haben wir keine eigene Kriegsmaterialindustrie mehr in der Schweiz, weil wenn die nicht mehr liefern können in andere Länder, dann haben wir jetzt kleine Bestellmengen, dass die überhaupt noch existieren können. Das ist ein Problem heute von den Schweizer Firmen. Und die Firmen, angefangen bei der RUAG, aber auch viele andere Firmen, die tragen dazu bei, dass wir in einem Konfliktfall auch selbstständig uns ausrüsten können.
Aber auch da sind Sie eigentlich nicht auf Kurs vom Bundesrat, weil der Bundesrat der hat sich ja gegen die Ausweitung ausgesprochen, dass man Rüstungsgüter wieder soll können ausführen aus anderen Ländern.
Also, er hat sich gegen einen ursprünglichen Vorschlag dagegen ausgesprochen, aber jetzt die Diskussion wird im Parlament geführt und da wird er sich dann noch positionieren.
Und was ist da Ihr Gefühl? Wird der Bundesrat da Ihre Meinung auch so sehen und sagen, mal, es braucht eine Lockerung?
Ja, da bin ich überzeugt. Also er hat bereits eine Lockerung vorgeschlagen mit den Direktausfuhren, die ja auch diskutiert werden.
Ist aber natürlich geht noch einen grossen Schritt weiter, also bei den Wiederausfuhren.
Ja, bei den Wiederausfuhren geht es noch einen grossen Schritt weiter. Und da findet jetzt ja die politische Diskussion statt, wo es verschiedenste Vorschläge gibt. Und ich glaube, der Bundesrat wird die auch begrüssen.
Ist ein bisschen eine technische Diskussion. Einfach noch eine Frage dazu. Eben, Sie sagen, es gibt die Diskussion im Parlament, aber man sieht auch, Herr Bundesratsparlament, das kommt bei dieser Frage einfach nicht weiter. Also es bräuchte da auch vielleicht eine Haltung vom Verteidigungsminister, was Sie jetzt machen. Klar zu sagen, es ist dringlich.
Ja, die Haltung bringe ich auch klar zum Ausdruck. Das wissen die Fraktionen, das weiss auch die Sicherheitspolitische Kommission. Und das haben Sie recht, es ist wichtig, dass der Bundesrat da eine Haltung hat.
Machen wir da einen Punkt und schauen auf eine andere Baustelle. Sie müssen gerade zwei Schlüsselstellen neu besetzen bei Ihnen im Verteidigungsdepartement, der Chef von der Armee und der Chef vom Schweizer Nachrichtendienst. Zuerst ganz kurz zum Chef von der Armee. Da gibt's ja in gewissen Militärkreisen die Überzeugung, die Funktion, die bräuchte es gar nicht mehr. Lieber eine breite Führung. Sie sind zu einem anderen Schluss gekommen. Warum?
Die Diskussion führen wir. Ich habe den Auftrag gegeben, an die Armeeführung mehr Vorschläge zu unterbreiten, wie die Führungsorganisation von der Zukunft soll aussehen. Von der Armee ist es wichtig, dass wir eigentlich in der sich aufbauenden Sicherheitslage, wo es eben nicht irgendeinen Tag gibt, wo man einen General wählt und dann in die Armee geführt wird, sondern das ist ein fließender Prozess, dass wir immer führungsbereit sind. Die Armee macht sich Gedanken. Aber kurzfristig braucht man jetzt einen Chef der Armee, der dann die mir Entscheidung in dem Schluss wird fällen zur Führungsorganisation wird umsetzen. Allenfalls braucht es auch eine Gesetzesanpassung und dann wird dann der Bundesrat und das Parlament noch Stellung nehmen dazu.
Bis Ende Jahr soll der Herr Süssli abgelöst werden, ganz nach Plan, beim Chef vom Nachrichtendienst. Wenn Sie schon im Sommer den neuen Namen kommunizieren, braucht es da einen schnelleren Wechsel an der Spitze?
Da braucht es sehr schnell Klarheit. Oder wir wissen ja nicht genau, ob denn die Person gerade sofort verschaffen kann, aber da braucht es sehr schnell Klarheit, wie die Zukunft der Führung vom Nachrichtendienst aussehen wird. Jetzt sind wir in einem Transformationsprozess und ja, wie grossen Unsicherheiten in, und darum braucht es jetzt sehr schnell eine Lösung.
Eine von den Unsicherheiten ist tatsächlich auch der Herr Düsse selber, also der Nachrichtendienstchef, der jetzt im Amt ist. Er ist nämlich amtsmüde, das hat er selber gesagt. Und das sehr wahrscheinlich hat uns der langjährige deutsche Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehmbaum gesagt, dass unsere Partnerländer geheimdienstliche Informationen zurückhalten, bis die Nachfolge vom Herr Düsse geklärt ist. Das klingt dramatisch. Haben Sie da Anzeichen, dass das tatsächlich so ist?
Ich habe keine Anzeichen und der Nachrichtendienst sagt mir, es sei nicht so. Schwer zu beurteilen, politisch. Aber darum ist es gerade wichtig, dass wir die Kontinuität haben bis zum Übergang, dass ein Chef vorhanden ist, der die diplomatischen Aufgaben auch gut wahrnimmt. Also diplomatisch sind eben die Partnerdienste, die in Kontakt sind, weil die geben die Informationen immer noch an die Chefs weiter. Und darum müssen wir da sauber einen Übergang finden, aber auch sehr schnell eine gute Lösung, damit eben das Vertrauen dann von diesen Partnerdiensten wieder gut ist.
Das Vertrauen, das ist auch ein Stichwort, das Sie gebracht haben. Sie wollen das Vertrauen ins VBS wieder stärken. Wir sind schon am Schluss von der Sendung. Herr Pfister, wie wollen Sie das schaffen?
Das schaue ich als mein zentraler Punkt an. Unsere Leute müssen können in Ruhe arbeiten, müssen können ihre Aufgaben wahrnehmen. Und ich habe extra eine Abteilung im Generalsekretariat gebildet, wo alle die schwierigen Projekte, die es gibt im VBS, gut begleitet und auch strukturelle Reformen mir dem vorschlägt, wo es strukturell bedingt ist oder was personell bedingt ist, auch auf das ein Augenmerk legt. Und das ist mir ganz wichtig, dass das Parlament und die Öffentlichkeit im VBS vertraut, dass sie seine Aufgaben gut wahrnimmt. Dazu gehört übrigens auch Transparenz, was ein ganz wichtiger Punkt ist.
Vielen Dank, sind Sie mein Gast gewesen, Verteidigungsminister Martin Pfister.
Danke vielmals, Frau Leiser.
Das war die Samstagsrundschau. Wir haben das Gespräch aus Termingründen schon am Mittwochnachmittag aufgezeichnet.
SRF Verkehrsinfo.
Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ab Quinto 5 km Stau, 45 Minuten Wartezeit. Dann weiter Stau oder Stocken in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Pratteln, auf der A3 von Frankreich her wegen eines Unfalls vor Klibeck. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Unsingen und in der Gegenrichtung zwischen Gunsgen und Unsingen. Dann in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern ab Emmen-Nord sowie auf der A14 ab Gisikon Rot rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und daher auf dem Westring ab Urdorf Nord.
Die Nachrichten von SRF um 12 mit Simon Richle. Die Lage im Lütschental ist relativ stabil. Der Pegel des aufgestauten Sees sinkt. Das sagt eine Sprecherin des regionalen Führungsstabes Lütschental auf Anfrage von Radio SRF. Das Wasser des aufgestauten Sees fließe über den Schuttkegel ab. Aus dem Lütschental berichtet Dominik Meyenberg.
Es ist ruhig im Lütschental. Zwischendurch hört man einen Helikopter in der Luft, immer aber das Rauschen der Lonza. Das Wasser fließt und das ist gut so. Gemäß neuesten Informationen des Führungsstabs trägt das Wasser zwar auch Gestein und anderes Material aus dem Schuttkegel mit, dies habe jedoch keine Auswirkungen auf den Fluss. Und noch immer sind die Schleusen des Staudamms in Verden geöffnet, sodass der Pegel auch hier tief bleibt. Der Staudamm soll als Auffangbecken dienen, falls doch noch mehr Wasser kommen sollte. Unten im Rhonetal melden die Behörden von Gampelsteg, dass vorsorglich Bagger an der Lonza bereitstehen, um bei Bedarf Geröll und Schwemmholz zu entfernen. Aber eine Evakuierung sei derzeit nicht vorgesehen. Trotzdem bleibt die Lage ungewiss, etwa wie sich der Schuttkegel verhält oder auch ob es in der nächsten Woche zu starken Niederschlägen kommt. All das könnte die Situation erneut verändern. Es ist ruhig im Lötschental, aber die Ungewissheit bleibt.
Der Bericht von Dominik Meinberg. Und die Katastrophe im Lötschental beschäftigt auch weiterhin den Bundesrat. Verteidigungsminister Martin Pfister fliegt heute Abend erneut ins Katastrophengebiet. Er werde in Wieler unterhalb von Platten an einem Anlass für die Bevölkerung teilnehmen. Das sagte ein Sprecher zur Nachrichtenagentur Keystone SDR. Der Bundesrat wolle mit dem Besuch zeigen, wie solidarisch die ganze Schweiz sei. Und er wolle auch das Militär besuchen,